Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Über Geheimnisse im Koran und darüber, was in der islamischen Tradition eigentlich als geheim gilt, spreche ich jetzt mit Serdar Kurnaz. Er ist seit Januar 2020 Professor für islamisches Recht in Geschichte und Gegenwart am Institut für islamische Theologie hier in Berlin an der Humboldt-Universität. Herzlich willkommen, Herr Kurnaz.
Hallo.
Herr Kurnaz, jede Religion hat ja ihre Geheimnisse. Eines der interessantesten im Islam sind die sogenannten abgetrennten Buchstaben. Das sind einzelne arabische Buchstaben, also zum Beispiel Alif, Lam, Mim, die am Anfang von insgesamt 29 Suren oder Kapiteln im Koran stehen. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, warum diese Buchstaben da stehen, aber welche Theorien gibt es denn?
Tatsächlich ist es eine umstrittene Frage innerhalb der muslimischen Tradition, wie man mit diesen Koranversen umzugehen hat. Denn tatsächlich, wie Sie sie gerade eben ausgesprochen haben, sind das einzelne Buchstaben, wie wenn wir im Deutschen sagen würden, einfach A, B, C. Diese Kombination von Abds zum Beispiel würde ja keinen Sinn ergeben, so hört sich das auch im Arabischen an. Und entsprechend hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man sie deuten kann. Es gibt eine Denktradition, die sie versucht so zu deuten, dass sie sagen, jeder Buchstabe ist wie so eine Chiffre, sie muss entschlüsselt werden. Und entsprechend steht zum Beispiel das Elif für Gott, also im Sinne von Allah im Arabischen, Lam für Gabriel, der die Offenbarung zum Propheten Mohammed überbringt, und Mim wäre dann der Prophet Mohammed. Nun haben wir auch andere Passagen im Koran, die gar nicht diese Buchstabenkombination haben, sondern da ist zum Beispiel Elif Lam Ra oder Ha und Mim. Da werden dann entsprechend andere Auslegungsversuche vorgenommen. Auf der anderen Seite gibt es dann in der Tradition der islamischen Mystik, die dann sagen, man kann diese Bedeutung dieser Koranverse nur erschließen, wenn man die Seele läutert und sich komplett auf den Koran einlässt, und dann wird einem die Bedeutung offenbart von Gott im Sinne von einer Eingebung, also keine endgültiges Verständnis dieser Passage, sondern eher eine persönliche Erfahrung, wie man mit diesen Koranversen umgehen kann. Und dann gibt es noch eine weitere Herangehensweise, die man sowohl in modernen koranwissenschaftlichen Werken sehen kann, als auch in der klassischen Tradition, die besagt, das sind Buchstaben, die schon die vorislamischen Araber verwendet haben. Also es ist eine Methode, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wie wenn wir sagen würden heute, Leute, hört mir zu, zum Beispiel. Und eine weitere Theorie, die geht teilweise auch auf moderne Studien zurück. Es gibt sie auch teilweise in klassischen Quellen. Ich beziehe mich hier insbesondere auf den Berner Islamwissenschaftler Herrn Reinhard Schulze, der sagt, dass diese Buchstaben quasi eine bestimmte Kombination, ein Schlüssel dafür ist, dass bestimmte Themen in einer Sure aufgearbeitet werden. All das, was ich Ihnen dargestellt habe, ist eigentlich auf reine Spekulation, weil wir endgültig nicht wissen, wie sie zu deuten sind. Aber da bleibt halt eben auch die Forschung dazu immer noch spannend, immer noch ein Mysterium.
Wechseln wir mal etwas die Perspektive aus dem Islam, aus der Innenperspektive heraus, in die Außenperspektive. Denn zumindest für die Westeuropäer war ja die muslimische Welt insgesamt lange sehr geheimnisvoll. Das hatte oft auch so exotisierende, orientalisierende Züge. Also zum Beispiel die Frau hinter dem Schleier, der Harem als Teil des Hauses, zu dem fremde Männer keinen Zutritt hatten. Das hat alles Begehrlichkeiten geweckt. Man wollte im sprichwörtlichen Sinne den Schleier lüften. Sind denn das alles nur exotisierende Fantasien oder haben Muslime vielleicht auch wirklich ein anderes Verständnis von öffentlichem und privatem Raum? Also haben sie da strenger, vielleicht strikter getrennt als christliche Europäer?
Ja, tatsächlich muss man sagen, dass wenn man in die muslimische Geschichte zurückblickt, der private Raum besonders geschützt wird. Also wenn wir zum Beispiel privater Raum sagen, dann ist es meistens auch so ein abgeschlossener Raum, dem man Zutritt gewähren muss. Man hat sogar das Private so verstanden, dass zum Beispiel die bestimmten Körperteile zu bedecken auch als Raum des Privaten galt, die man nicht, also als Grenzen, die man nicht übertreten darf. Und entsprechend geht die muslimische Tradition tatsächlich relativ stark damit um, den Schutz des Privaten zu gewährleisten und nicht immer wieder dazwischen zu funken. Das kann historische Gründe haben, was auf altarabische Forschung zurückgehen kann, was dann über die Jahrhunderte hinweg rezipiert worden ist. Der Koran selbst ist oft diesbezüglich sehr vage, weshalb auch der Umgang mit dem Privaten von Kultur zu Kultur, von Ort zu Ort und Region zu Region tatsächlich wandelbar ist. Aber es ist eigentlich zu sehen, dass kulturübergreifend in der muslimischen Tradition das Private streng geschützt wird und man sich in die privaten Angelegenheiten anderer nicht einzumischen hat und entsprechend das Private quasi dann einen hohen Wert genossen hat in Abgrenzung zum Öffentlichen. Wo aber immer die Grenzen sind und ob diese Grenzen nicht immer neu ausgehandelt werden können, ist natürlich eine Frage, die jedes Jahrhundert oder je nach Zeit nochmal ausdiskutiert werden muss und ausgehandelt werden muss.
Mal ganz konkret nachgefragt, was genau ist denn dann eigentlich privat in der islamischen Tradition?
Privat ist tatsächlich all das, was einer Person gehört, inklusive der eigene private Raum und auch der Schambereich der jeweiligen Person, die man nicht einfach so übertreten darf. Das hat auch mit dieser Vorstellung zu tun, mit dem Händeschütteln auch. Das ist mein privater Bereich, da ist es nicht selbstverständlich, dass ich meinen Körper quasi zur Verfügung stelle, um einen Gruß auszuführen, wo dann halt eben mein privater Bereich betreten wird. Deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel, obwohl wir eigentlich heutzutage zum Beispiel auf das Kopftuch mit einem Blick blicken, quasi als ein Repressionsmittel, ist es tatsächlich umgekehrter Fall gewesen in der muslimischen Tradition, dass es quasi zum Schutz des privaten Bereichs der Frau verstanden worden ist, auch wenn sie sich zum Beispiel nicht mehr zu Hause befindet, dass sie immer noch ihre Unversehrtheit des Körpers und die Integrität wahren kann, entsprechend dann auch das Haus verlassen kann. Das gilt auch gleichermaßen für Männer. Aber bei den Männern ist es im Vergleich so in unserer Wahrnehmung, dass den Männern weniger Vorschrift gemacht wird, was die Verhüllung der Schambereiche anbelangt.
Heißt sozusagen, die Frau muss das Private schützen, der Mann darf das Private schützen? Verstehe ich das richtig?
Nein, beide müssen das Private schützen. Nur wir denken meistens, dass die Frauen noch stärker das Private schützen müssen, weil denen gegenüber noch stärkere Handlungsanweisungen vorgegeben werden. Das heißt, sie müssen zum Beispiel Hände, Gesicht und außer Hände das Gesicht und die Füße müssen sie den ganzen Körper verhüllen. Bei den Männern sieht es einfacher aus. Da heißt es zum Beispiel vom Bauchnabel bis zu den Kniescheiben. Aber im Grunde genommen ist die Aufforderung gegenüber beiden Geschlechtern gleich. Sie sollen das Private beide gleichermaßen wahren.
Wir haben jetzt vor allem über diese körperlichen Aspekte des Bedeckens gesprochen, aber in der islamischen Tradition gibt es ja gerade im Kontext der Ehe auch viele Verse und Aufforderungen, vielleicht auch nicht körperliche Aspekte zu bedecken. Also ich denke da zum Beispiel an eine Koransure, in der es heißt, sie sind für euch und ihr seid für sie ein Gewand, also die Ehepartner sind einander ein Gewand. Ist es also auch Teil der ehelichen Aufgaben, die Geheimnisse und vielleicht ja sogar auch die Fehler des anderen im sprichwörtlichen Sinne zu bedecken?
Tatsächlich ist es so, in der muslimischen Tradition ist generell so, dass es nicht gut angesehen ist, wenn man Fehler aufdeckt und sie auch zur Schau stellt, beziehungsweise auch Geheimnisse dann offenbart. Und das gilt dann insbesondere für die Ehe. Und es ist schon immer in der muslimischen Gelehrsamkeit eine Diskussion gewesen, wann denn solche Grenzen übertreten werden. Also was gehört zu Geheimnissen der Familie? Was soll nicht aufgedeckt werden? Welche Fehler dürfen nicht aufgedeckt werden? Denn das kann ja auch ganz einfach dazu führen, dass man tatsächlich dieses Bedecken und Verdecken und Geheimhalten quasi auch ausnutzen kann. Ich denke nur jetzt daran an häusliche Gewalt. Soweit darf es dann natürlich nicht gehen. Und überall dort, wo eine andere Person dann auch einen Schaden erleidet, ist die muslimische Gelehrsamkeit sich eigentlich einig darin zu sagen, dort ist es dann kein Verdecken von Fehlern oder Geheimnissen oder Bewahren von Geheimnissen, sondern Übertretung der Rechte zum Beispiel der Frau in der Ehe.
Also es gibt einerseits sozusagen die Aufforderung, das Private und vielleicht auch Fehler zu bedecken, wenn ich sie richtig verstehe, solange diese nicht die Rechte Dritter tangieren, aber dann eben auch die Aufforderung, Widerspruch zu erheben, wenn da Rechte verletzt werden im Privaten.
Ganz genau, das würde dann unter ein anderes Prinzip fallen, und zwar, dass man das Gute gebieten soll und Schlechte verbieten soll. Da muss man dann auch aktiv werden, wenn zum Beispiel bei häuslicher Gewalt eine der Ehepartner nicht den Mut aufbringen kann oder andere Sorgen hat, weshalb sie das nicht vor Gericht tragen kann zum Beispiel und nicht ihre Rechte einfordern kann, da auch diesbezüglich zu unterstützen. Woher dieses Bewahren von Geheimnissen oder Bewahren von Fehlern und nicht Fehler zu offenbaren, woher das kommt, hat auch teilweise damit zu tun, dass Gott auch den Namen trägt, dass er der Bedeckende ist, der Hütende ist. Das ist im Arabischen Es-Sattar. Das heißt, auch wenn Gott zum Beispiel Sünden, die jetzt nicht öffentlich wurden und keine weiteren Personen, keine Dritte verletzt haben, dann heißt es in der muslimischen Tradition, dass Gott eher dazu bereit ist, Sünden zu vergeben. Das ist auch so ein Moment, das ist ein pädagogisches Moment, wo dann gesagt wird, man soll nicht mit sich selbst ständig hadern, weil man einen Fehler begangen hat, sondern man soll aufrichtig versuchen, von diesem Fehler sich abzuwenden und entsprechend versuchen, diesen Fehler nicht zu wiederholen. Dann werden Sünden bedeckt und auch vergeben.
Wenn wir jetzt nochmal den Blick etwas weiten, weg von diesem ehelichen, privaten Raum und auch weg von Fragen der Ethik hin zu Fragen des normativen, des islamischen Rechtes, macht es denn auch da einen Unterschied, ob eine Tat zum Beispiel im Privaten, im Verborgenen begangen wird oder ob sie öffentlich geschieht?
Wenn es um die Dimension geht, dass man eine Sünde begangen hat, ja, denn zum Beispiel, wenn man im privaten Raum etwas getan hat, eine sündhafte Handlung vollzogen hat, ohne einer anderen Person einen Schaden zugefügt zu haben, dann sagt die muslimische Tradition, dass die Sünden dort vergeben werden können und diese Person auch mit keinen Sanktionen zu rechnen hat. Aber wenn etwas öffentlich geschieht, dann ist die muslimische Tradition tatsächlich dazu aufgefordert, auch dort einzugreifen, weil das islamische Recht ist nicht nur ein religiöses Recht, was auf die religionsrechtlichen Aspekte achtet und einordnet, ob es eine Handlung eine Sünde ist oder nicht, sondern es ist wie auch ein gewöhnliches Rechtssystem, hat auch strafrechtliche Aspekte. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Mann zum Beispiel eine Frau öffentlich damit bezichtigt, Unzucht begangen zu haben und das nicht nachweisen kann, und weil er das auch öffentlich getan hat, wird er dann dafür dann auch bestraft. Das sind in der klassischen Tradition, findet heute keine Anwendung, aber in der klassischen Tradition wird das dann in Rechtstraktaten dann auch mit einer Körperstrafe dann auch versehen, weil das so im Koran vorkommt.
Was ist denn der Sinn dahinter, hinter dieser Unterscheidung? Geht es da vielleicht auch um so etwas wie die Frage, dass man sozusagen die öffentliche Moral nicht untergraben will und es deswegen wichtig ist, ob jemand etwas im Privaten oder öffentlich gemacht hat?
Tatsächlich ist es so, solange es nicht zu einer Degeneration kommt, kann man das noch aushandeln. Und bei der islamischen Rechtstradition ist halt eben das Problem, in vielen Fällen geht Recht und Ethik, Moral und Recht Hand in Hand. Deswegen sind die muslimischen Rechtsgelehrten auch ein bisschen vorsichtig und sagen, sie müssen bei vielen Handlungen auch nochmal die Intention der jeweiligen handelnden Person noch mit einbeziehen in die Bewertung. Und wenn wir auf der Ebene der Intentionen sind, dann wird das schwierig. Dann kann es auch relativ schnell zu Ungerechtigkeiten kommen, weil wir halt eben auch gar keine Möglichkeit, auch kein Instrumentarium dafür haben, in die Herzen der Menschen quasi zu blicken. So heißt es dann auch in den Rechtsquellen. Deswegen trifft man dort eine Unterscheidung. Man versucht auch zu unterbinden, dass bestimmte Handlungen, die im Privaten vollzogen worden sind, dann auch öffentlich auch bestraft werden, weil möglicherweise damit auch ein großer Tadel seitens der Öffentlichkeit und öffentlicher Druck auch noch auf diese Person lasten würde, sodass man das auch anders aushandeln kann. Das gilt nicht für alle Rechtsbereiche, aber insbesondere im Bereich der gottesdienstlichen Handlungen ist man da sehr nachsichtig.
Also wir haben es gehört, das islamische Recht versucht zu unterscheiden zwischen Taten, Handlungen und Intentionen und Absichten auf der anderen Seite. Herzlichen Dank, Serdar Kurnaz, Islamrechtler an der Humboldt-Universität zu Berlin.